Es ist Ostersonntag und wir sind im Präsenzgottesdienst. Ich muss immer jetzt mich zwingen, dass ich Gottesdienst in meinen Kalender schreibe, aber ich bin so noch betroffen, muss ich mal sagen. Geschockt kann ich nicht sagen. Schocken kann mich eigentlich wenig noch. Denn erschreckt mich, heißt es ja auch, hatten wir letzten Sonntag. Ne? Die Corona-Zeit hat einen doch noch immer, ist immer noch in den Knochen. Geht euch das nicht auch so? Man hat vieles vergessen, aber irgendwo steht dann immer noch Präsenzgottesdienst bei mir und das war ja nur lange Zeit gar nicht möglich. Nicht? Und trotzdem haben wir das Wort in die Welt gebracht. Aber heute ist Ostern und wir haben Zeit zum Jubeln. Ich bin heute Morgen im Dunkeln, es war noch dunkel, es wird ja jetzt heute später hell durch die Zeitumstellung. Aber es muss sehr früh gewesen sein, ich denke mal 5 Uhr, da hat das volle Geläut von St. Nikolaus mich doch ziemlich freudig erwischt. Und da habe ich gedacht, es ist Ostern, der Herr ist auferstanden.
Wahrhaftig.
Der Engel sitzt auf dem Stein, heißt es. Ich mach etwas, damit ihr den Weg heute... Ich spreche die verschiedenen Evangelien an. 4. Das Paulus-Evangelium, das 5. lasse ich heute, da ist Ostern nicht so recht vertreten, das lasse ich außen vor. Ich werde 3 anreißen und eines etwas vertiefen. Und als Vorwegbetrachtung möchte ich einfach auf den Engel, der auf dem Stein sitzt. Ich mache jetzt etwas Provokantes, ich verkündige euch große Freude. Das passt nämlich auch zu Ostern, ja. Das hat aber zu den Hirten gesagt. Und beide Male ist ein Engel gekommen. Und beide Male ist auch etwas passiert, dass eine Erschütterung stattgefunden hat. Die Erschütterung hat stattgefunden auf Golgatha, als Jesus gestorben ist. Da hat es ein Erdbeben gegeben und die Felsen sind gespalten. Und als die Jünger das Grab sehen wollten, hat es vorher auch ein Erdbeben gegeben, das den Stein weggerollt hat und auch den Stein gespalten. Also Gott ist wahrhaftig in der Nähe gewesen, das war die Gegenwart Gottes und jedes Mal, wenn so etwas passiert, das wissen wir vom Sinai-Bund, wo Mose auf dem Berg war, da hat es auch ein Erdbeben gegeben und die Felsen sind gespaltet worden, als der Sinai-Bund gegründet worden mit Mose. Und jetzt haben wir den Golgatha-Bund, da hat es auch ein Erdbeben gegeben, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wir haben den neuen Bund. Da können wir nochmal differenzieren. Golgatha ist der neue Bund entstanden, feiern wir nachher. Und Ostern ist die Gemeinde gegründet worden. Es sind 2 Dinge, die eng beieinander liegen, aber die sind absolut getrennt. Golgatha, neuer Bund, durch das Blut Jesu besiegelt. Und der Bund oder die Gemeindegründung, diese kommt. Die Aussendung der Jünger ist ja das beste Beispiel dafür, was an Ostern auch geschieht. Ich habe einfach mal jetzt die verschiedenen Evangelien betrachtet, was sie aus dieser Botschaft, aus der Osterbotschaft umrahmt haben. Die Osterbotschaft werden wir nachher noch lesen. Und ich habe die nachfolgenden Themen in den Evangelien mal untersucht. Bei Matthäus ist es einfach etwas ganz Schlimmes. Es wird Geld für die Verbreitung einer Lüge bezahlt. Die Soldaten kriegen Geld, dass sie sagen sollen, die Jünger haben ihn entführt, der ist also deshalb nicht mehr im Grab, weil sie ihn geklaut haben. Und das Ganze ist mit Geld, sehr viel Geld, heißt es sogar auch im Wort, erkauft worden. Und da sehen wir schon, dass eigentlich alle Zeiten, wo Menschen gearbeitet haben, die nicht unbedingt christlich sind, dass die Gut und Böse miteinander vertauschen. Kann das heute auch passieren? Ach ja, okay. Heute ist es also en vogue, würde ich sagen. Die Welle des Vertauschen von Gut und Böse, die schwappt also überall. Und das Gute wird nicht erkannt. Es ist ganz kurz und knapp. Und vielleicht noch als Allgemeines dazu. Wir haben im Wirken von Jesus manche Geschichten, die sind ausgewalzt bis ins letzte Komma. Und diese wirklich wichtigen Geschichten wie, oder die Tatsachen, die beschrieben sind, sind ja keine Geschichten, die Kreuzigung und die Auferstehung, die sind wie ich letztens auch gesagt habe, komprimiert, wie ein Sirup zusammengefasst, ganz kurz und knapp, ohne große Ausschweifungen. Und das finde ich auch gut so, dass einfach die Tatsache beschrieben ist. Und es ist manchmal sogar etwas zu wenig. Ich habe einige Sachen, die ich irgendwann nochmal ansprechen werde, auch in der Lehre, die passiert sind, wo wir einfach uns überlegen müssen, das steht da drin, aber wie geht es weiter? Das ist nirgendwo beschrieben. Es ist nicht erläutert. Kommen wir jetzt zu Markus, zum Markus-Evangelium. Nach der Auferstehung erscheint Maria Magdalena und stellt fest, er ist nicht mehr da. Ganz kurz und knapp nur. Das ist wirklich ganz kurz. Es gibt eine Andeutung auf die Jünger, die nach Emmaus unterwegs sind. Und es ist der Sendungsauftrag der Jünger erwähnt in Markus. Okay, geht hin in alle Welt und soll Dämonen austreiben. Und Schluss auch. Und dann ist Himmelfahrt auch noch angesprochen. Das kriegen wir später, wie man so schön sagt. Johannes ist ausschweifend dargestellt, ausführlich alles erläutert. Kapitel 20 ist die Auferstehung und dann werden die Charaktere beschrieben. Ich liebe diese Bibelverse vom Johannes 20 folgende, wo man viel sehen kann, allein wie Jesus Thomas behandelt. Bei Maria Magdalena sagt, rühr mich nicht an, ich bin noch nicht verherrlicht. Und bei Thomas sagt er, nun komm, leg mal deine Hand in meine Seite, damit du begreifst, dass ich das tatsächlich bin. Und dann sagt Thomas, jetzt glaube ich. Das ist so dieser ungläubige Thomas. Den haben wir den heute an? Nee, den haben wir heute nicht mehr, ne? Nein. Die Leute verstehen ja gleich alles und sagen, okay, so ist es. Und das ist eben, und Jesus am See, ach, ist das ein Thema, gell? Das liebe ich, aber Gott lässt es nicht zu. Er gibt mir immer was anderes. Ich würde ja gerne mal über die 153 Fische, ich als Mann von der Küste, gell, über dieses Thema predigen. Wow, das ist ja was. Gell? Ich habe in Afrika, in einer kleinen Stadt, habe ich vor, wie heißen die, Geschäftsleute des neuen Evangeliums oder sowas war das, nicht? Da habe ich das Wort gebracht, das haben die, dass man auf der rechten Seite fischt, das ist ja so fantastisch, die rechte Seite, die richtige, das, egal was kostet, die Schiffe müssen umgebaut werden, dass man rechts, und das ist natürlich auch das Richtige, Gerechtigkeit, das liegt ja Gott alles. Wenn wir gerecht sind, dann behandelt er uns auch so. Petrus ist doch ein Thema, gell? Liebst du mich, gell? Kann er nicht sagen, kann er nicht, das kriegt er nicht über die Lippen, er hat ihn ja gerade verraten, gell? Verleugnet. Und jetzt soll er sagen, ich liebe dich, nicht? Ja, ich habe dich lieb, das ist so, das kann man im Deutschen schlecht darstellen, aber die Agape-Liebe und die Phileo, die in der Bibel genannt werden, die ist natürlich toll. Und dann am Ende sagt er, Sorge für meine Schafe. Bin ich nicht auch Petrus? Peter? Ich sorge auch für meine Schafe. So, und jetzt kommen wir zum vierten. 1, 2, 3, 4.
Lukas.
Lukas ist einfach auch klar. Er beschreibt die Auferstehung und das mit dem Bibeltext liest uns die Conny jetzt vor. Da steht in Lukas 24 und die Verse 1 bis 12 liest uns die Conny.
Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, »Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.«
Halleluja.
Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort.
Ja, das ist die Ostergeschichte. Wenn wir gehört haben, dass die Frauen sich erst erinnerten, als sie angesprochen worden sind, das war doch zeitlich ganz kurz nacheinander. Wir sind 1991 Jahre, habe ich nachgerechnet, sind wir jetzt davon entfernt. Aber die Frauen haben doch Jesus erlebt und haben ihm doch zugehört. Aber ist es denn da rein und da wieder rausgegangen? Jetzt plötzlich, wo die beiden Männer dort stehen und sie erinnern, da kommt ihnen das wieder. Warum haben sie es vorher nicht behalten? Weil es einfach nicht zu packen war. Weil es einfach übernatürlich war. Und das Übernatürliche, das macht uns manchmal sogar Angst. Und wenn dann später sie zu den Männern kommen, die Apostel hielten es für leeres Gerede. Überleg mal, die haben das nicht mal geglaubt, die Frauen haben mir das erzählt. Übrigens, die Frauen waren die Ersten, die das Evangelium verkündet haben. Nicht? Das muss man auch mal sehen. Damals hat Gott Frauen berufen dazu, dass sie zu den Jüngern gehen. Und das haben die natürlich überhaupt nicht akzeptiert. In Vers 25 geht es darum, dass zwei Jünger aus Jerusalem weggehen. Sie gehen, wohin? Nach Emmaus. Emmaus-Gruppe, waren wir auch mal dabei. Unsere Gruppe im Gefängnis hieß Emmaus-Gruppe, in denen wir beide jahrzehntelang, ich konnte nicht ganz so lange mitgewirkt haben. Es war eine Riesenaufgabe, aber wir sind im Augenblick dabei, etwas, das Ganze auf das Wichtigste zu konzentrieren. Und da haben wir einige Sachen eben abgegeben, weil wir sie einfach zeitlich kräftemäßig auch nicht schaffen. Das heißt nicht, dass wir ohne Kraft sind, aber wir müssen auch Haushalter sein mit unserer Kraft. Das da, dazu. Dann der Vers 30, das ist so schön. Ich habe das heute die Predigt fertig gehabt und dann habe ich die Losung gelesen. Und in 30 steht die Losung drin. Gell? Genau das. Das ist auf dem Weg nach Emmaus, wo die Jünger unterwegs sind. Jesus nahm das Brot, dankte, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Auch da braucht es wieder einen Anstoß, denn die kommen ja aus Jerusalem und sie erzählen unterwegs all das, was in Jerusalem die letzten 3 Tage passiert ist. Also sie gehen am Morgen, Ostersonntag los, heißt es, aber die 3 Tage von der Kreuzigung an und Karsamstag und Ostern haben sie erlebt und haben eigentlich nichts begriffen. Sie fragen sich, was ist das alles? Und dann tritt Jesus dazu und spricht mit ihnen und erzählt doch mal, was da passiert ist. Und sie erzählen das alles und dann legt er ihnen das Wort aus. Er erklärt ihm das ganze Evangelium, es muss ein langer Weg gewesen sein. Und als sie dann in Emmaus ankommen, da will er eigentlich weitergehen und dann sagen sie, nein, komm mal mit rein und bleib bei uns. Und dann haben sie das Abendmahl genommen und da haben sie Jesus erkannt und es fiel ihnen wie Schuppen von den Augen. Und dann steht im Wort, Jesus verschwand, er ist einfach weg, er war nicht mehr dabei. Und das ist etwas, was wir auch sehen, und die Jünger sind dann sofort nach Jerusalem zurückgekehrt, weil sie natürlich da, die haben sich abgewendet, sie haben sich zurückgezogen, sie wollten nicht dabei sein, weil sie das alles nicht verstanden haben. Und das ist etwas, wenn wir das heute auch das Wort bringen, haben wir nicht oft Unverständnis bei den Leuten? Haben wir nicht Schwierigkeiten, das, was wir im Wort lesen, ihnen zu erklären, dass es passiert? Ich will ja gar nicht davon reden von Entrückung und Endzeit und das neue Jerusalem. Da ist natürlich eine völlig neue Welt, die man ihnen, da kriegen sie eher Angst, und da werden sie erschrocken sein, sie erschrecken dann. Und ich finde, die einfachste Sache, dass man ihnen das Wort auslegt, was ja schon alles passiert ist, wenn die ganzen Prophetien, die in der Bibel schon gesprochen worden sind, sind doch schon 75% geschehen.
Und dazu muss man sich natürlich aber mit der Bibel beschäftigen. Und das setzt auch erstmal voraus, dass man ja von Jesus angesprochen wird. Und das haben wir hier ja auch. Jesus spricht ja auch die Jünger an. Er ist ja auferstanden und geht zu ihnen. Das lesen wir in allen drei Evangelien, in allen vieren. Und da erst merken sie, hey, das ist ja der Herr. Dann die Maria Magdalena denkt, das ist der Gärtner. Und bei dem Fischfang mit 153 Fischen erkennen sie ihn auch nicht sofort. Ist es der Herr, der da Fische grillt und Brot röstet? Aber irgendwo muss Jesus anders ausgesehen haben. Und insofern muss unser auferstandener Leib auch dann irgendwie anders aussehen, wenn wir eines Tages mal rumwandeln. Wir haben vorgestern war es ja, Zeit rast, haben wir die Hütte gesehen. Und habt ihr mal, mir ist es aufgefallen, wie der Mackenzie wieder zu Hause ist bei ihm und der Nachbar kommt und er erzählt ihm das. Habt ihr mal das Gesicht von dem Nachbarn gesehen? Da ist der reine Unglaube draus gesprochen. Das kann ja alles nicht sein, was du mir da erzählst. Er hat gar nichts gesagt, aber das Gesicht hat Bände gesprochen. Also das habe ich sofort gesehen. Und das ist etwas, wir müssen von Jesus angerührt werden. Jesus muss uns ja ansprechen. Und dann müssen wir reagieren, wie wir eben vorher schon gelesen haben in dem Sketch, dass Gott eben auch anrufen kann, rufst du mich mal an, hieß es an einer Stelle. Und dann müssen wir reagieren. Und das ist etwas, wo wir die Leute darauf hinweisen müssen, dass wenn das passiert, sollen sie nur Ja und Amen sagen und sollen das annehmen, sollen Jesus annehmen und ihr ganzes Leben wird sich verändern. Es wird ein Riesenunterschied sein. Dieses Gespräch der Anwesenden passt auch übrigens zu deinem Wort, Conny, was du vorher hattest, dass man eben diesen Zweifel auch ausdrückt und da etwas spricht, was also negativ ist, das leere Gerede, was sie gesagt haben, und das Vertuschen der Auferstehung und die Emmaus-Leute, die den Unglauben gezeigt haben. Und das waren doch alles Zeitzeugen. Das waren doch Zeitzeugen, die, die Zeitzeugen, die es ja miterlebt hatten. Und wir heute sind ja viel weiter weg. Wir haben zwar sein Wort, aber sein Wort können wir erst verstehen, wenn Jesus uns angerührt hat. Und wir können erst langsam hineinkommen. Und lasst uns da mal überlegen, wie wir das der Menschheit weiterbringen können. Und ich habe hier mir aufgeschrieben am Ende, lasst uns glaubend in die Welt rufen, Doppelpunkt, er ist wahrhaftig auferstanden. Und lasst uns das mal zusammen sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das rufe ich heute jedem zu, das rufe ich das ganze Jahr jedem zu, denn die Auferstehung ist ja nicht nur heute gültig. Und was wir für uns daraus nehmen sollen, diese Auferstehungskraft, Gott hat mehrere Male seine volle Kraft eingesetzt in der Zeit von Karfreitag bis Ostersonntag hat Jesus die Höllenpforten abgeschlossen und dem Teufel den Schlüssel abgenommen. Schlüsselübergabe heißt Gewalt. Wenn ich von einem Haus den Schlüssel habe, habe ich Gewalt über die Räume. Und Jesus hat sozusagen den Teufel entmachtet. Und das sollten wir eigentlich heute auch tun. Wir sollten ihm keine Chance geben, noch weiter tätig zu werden, was er ja immer wieder versucht. Aber wir sollten ihn abblocken, dass er keine Chance hat und sollten es ihm immer wieder bekennen. Und dann weiß er auch, dass er bei uns keinen Blumenpott gewinnen kann, sage ich mal, ein bisschen flapsig. Die Auferstehungskraft ist unser Fastpfand. Damit können wir arbeiten. Wir können wirklich die einsetzen und können ein gottgefälliges Leben führen, was den Segen, ich denke nur Philipper 4,19, Gott will uns dann alles geben. Aber wir haben gewisse Pflichten auch zu erfüllen, die Gott uns dann aufträgt, die wir erledigen müssen. Epheser 2,10, Gott hat alles vorbereitet. Und wenn du in diesen Vorbereitungen lebst, dann kann dir eigentlich wenig passieren. Herr, bist wahrhaftig auferstanden.
Amen.
Amen. Ja, ich segne die Zuhörer. Und freue mich auf diese Osterbotschaft, die heute in die Welt geht. Und nächste Woche sind wir wieder hier und freuen uns dann auf einen neuen Gottesdienst in der Gemeinde. Halleluja, Amen.